Willkommen und einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Zenit-Podcastes. Mein Name ist Aline Abud und ich begrüße heute hier Robert Chatterjee und Daniel Gerlach. Wir wollen über ein sehr spannendes Thema reden, denn seit ungefähr 5 Tagen treibt es sehr viele Menschen im Libanon auf die Straße. Sie rufen Revolution und hoffen auch, eine Revolution weiterhin auslösen zu können. Es geht weiter und wir wollen schauen, wie die Lage gerade ist und wie es weitergehen kann, könnte, was passiert. Daniel war kurz oder ist gerade erst zurückgekommen aus dem Libanon und kann vielleicht ein wenig berichten, wie so die Stimmung ist, was er so mitbekommen hat und was er so vielleicht auch, ja, über irgendwelche spannenden Geschichten, die man jetzt so aus den Medien vielleicht nicht so mitbekommen hat, vielleicht erzählen kann. Und Robert kann uns auf jeden Fall ein wenig aus der politischen Richtung erzählen, was so da geschehen ist. Und genau.
Danke, Aline. Ich würde nur kurz gerne erklären, warum ich jetzt unbedingt als Experte gewissermaßen zum Libanon spreche. Ich habe selber 2-mal längere Zeit im Libanon gelebt, habe über das Land meine Magisterarbeit geschrieben, konkret auch über die Macht der politischen Parteien in der Gesellschaft. Ich verfolge das, seit 15 Jahren tagtäglich genau und war wirklich überrascht, was da passiert ist. Ich dachte, ich kenne das Land wirklich gut. Alle sogenannten Libanon-Experten hatten sich so ein bisschen arrangiert und waren so ein bisschen fast verzweifelt. Alle Libanesen kennen die Probleme ihres Landes ganz genau und können die detailliert beschreiben. Die wissen ganz genau, wer sich wo Geld abzwackt und wo ganz genau was falsch läuft. Aber es hat sich niemand wirklich so nach vorne gewagt und da was zu machen. Da waren jede Woche immer mal ein paar hundert Leute, die da protestiert haben. Und alle anderen sind halt abends feiern gegangen und haben sich im Prinzip mit dieser ganzen Lage arrangiert. Und ehrlich gesagt, ich habe wenig gesehen, was daran jetzt sich hätte ändern sollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich komplett überrascht. Und Daniel, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, als du in Beirut ankamst und wahrscheinlich was ganz anderes geplant hast und dann wieder mal, nicht zum ersten Mal, Zeitzeuge von historischen Veränderungen in der Region geworden bist.
Ich bin Donnerstagnacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, mit so einer sehr hochrangigen internationalen Konferenz mit Thinktankern und auch Politikern eingeladen gewesen, bin ich dorthin geflogen und ich war überrascht von der Situation. Im Flughafen sah es ganz normal aus, aber es ging eben gar nichts mehr. Es gab keinen Transport in die Stadt. Das war alles ziemlich kompliziert. Auf der Flughafenstraße, die ja so die sensible Achse ist in Beirut, die zwar kurz ist, aber eben, da weiß man.
Ne? Sehr wichtig.
Sehr wichtig ist, da hat der Asphalt gebrannt und da haben die Mülltonnen gebrannt und die Stadt war da schon ein bisschen in Aufruhr und die Nervosität der internationalen Gemeinschaft, der Experts dort, war extrem hoch. Also ich habe das persönlich nicht so als bedrohlich empfunden, aber ich weiß, dass zum Beispiel die ganzen Sicherheitsdienste, die so für die internationalen Organisationen und für die Botschaften arbeiten, in höchster Alarmbereitschaft waren und gesagt haben, alle sind gegroundet, keine internationalen Kräfte kommen mehr hier ins Land und das Botschaftspersonal sollte sich zu Hause oder in der Nähe der Botschaften aufhalten. Und das fand ich schon ganz interessant. Ich bin dann am Freitag einfach rausgegangen auf die Straße und mit mir war auch der grüne Bundestagsabgeordnete Umid Nuripur, der Außenpolitiker ist dort und wir haben uns dann, er hat mich auch gefragt, ja, wollen wir nicht mal rausgehen und schauen, was los ist bei den Dingen? Ja, klar, auf jeden Fall. Und dann sind wir zur Sahar Shuada spaziert, also diejenigen von euch, die Beirut kennen, das ist dieser große Platz, der im Grunde der Hotspot des libanesischen Bürgerkriegs war, der einer der wenigen Plätze ist, der noch unbebaut also sind.
Und der Märtyrerplatz.
Genau, der Platz der Märtyrer, direkt vor der Moschee, die zum Gedenken an Rafik Hariri gebaut wurde, den ehemaligen Premierminister des Libanon. Und an dem Platz versammelt man sich. Das ist so das Stadtzentrum von Beirut. Und ich fand diese Demonstration extrem fröhlich, extrem friedlich. Das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht sauer sind, aber es war trotzdem so, dass man merkte, hier ist eine extrem positive Stimmung, was auch damit zu tun hatte, dass am selben Tag sich auf der amerikanischen Universität in Beirut, eine Uni, so eine Elite-Uni, wo aber auch alle Konfessionen und alle sozialen Gruppen vertreten sind, Universitätswahlen waren, also Universitätsratswahlen, danach Studienparlament. Und die haben sich dann spontan entschlossen, das zu canceln und sind allesamt mit allen Gruppen auf den Platz gegangen. Das Besondere war aber da, normalerweise ist das alles sehr parteipolitisch. Robert, du hast gerade eben erzählt, schon sich mit der Macht der Parteien und der Gruppen intensiv beschäftigt. Man hat da wirklich darauf verzichtet, irgendwelche Parteisymbolen oder irgendwelche Fahnen zu zeigen, die irgendwie die Leute in einem politischen Lager verorten können. Und das hat sich dann auch die nächsten Tage fortgesetzt. Ich bin dann am Samstag noch in Beirut gewesen, habe auf mir angeschaut, was wieder bei den Demonstrationen los ist. Bin dann am nächsten Tag auch gegen den Rat sämtlicher internationaler Beobachter, habe ich mir mit unserem Kollegen Tore Schröder, der gerade im Libanon ist, ein Auto gemietet und dann sind wir nach Tripoli gefahren. Tripoli, immer so bezeichnet als die hässliche kleine Schwester von Beirut, die noch viel mehr Probleme hat als Beirut, wo man wirklich sieht, was im Libanon im Argen liegt. Aber die Stimmung war, wir sind die ganze Küste hochgefahren und überall das gleiche Bild. Also auf den Kreuzungen versammeln sich nicht nur junge Menschen, aber viele Menschen aller Altersgruppen und feiern dort, also blockierten immer die Kreuzungen, das heißt, man musste sehr, sehr große Umwege fahren, aber es ging da wirklich weitestgehend, also zum allergrößten Teil friedlich zu, und in Tripoli, eine wesentlich konservativere Stadt als Beirut, wo man noch viel mehr soziale Probleme, auch direkte Konfrontationen zwischen den einzelnen Gruppen sieht, da war die größte Party. Da haben sie sich auf der Sahel Nur, was so das Zentrum der Stadt ist, da waren am Abend vorher, hatte sich ein DJ da oben aufgestellt. Und das Ganze, ich finde nicht, dass das Ganze nicht ernsthaft war. Ich würde auch nicht sagen, dass die Libanesen das nicht ernst genommen haben, sondern es war wirklich das Resultat einer dezentral eben nicht organisierten und nicht vereinnahmten Protestbewegung. Im Süden gab es dann noch ein bisschen mehr Ärger, aber das können wir ja vielleicht machen.
Man muss ja vielleicht auch erstmal anfangen, was vielleicht auch die Ursache oder der Auslöser war, warum diese Revolution, wenn man sie so nennen möchte, überhaupt gestartet ist. Das fing ja eigentlich jetzt nur damit an, dass die Regierung eine Steuer erheben wollte auf WhatsApp mit, ich glaube, 20 Cent pro Anruf. Das war ja so ein bisschen, sag ich mal, oder soll ja der Auslöser gewesen sein, warum die Leute dann einfach gesagt haben, so, das reicht jetzt, wir gehen jetzt auf die Straße und was soll das? Also das war ja so ein bisschen...
Die libanesische Zeitung L'Orient Le Jour hat sehr treffend gesagt, der Minister für Kommunikation, der offensichtlich sehr wenig von Kommunikation versteht, kam da mit diesem Vorschlag. Am Ende wollte ja keiner es gewesen sein, der diesen Vorschlag gemacht hat, aber warum jetzt eine WhatsApp-Steuer oder warum das Thema WhatsApp ja so wichtig ist, das kannst du vielleicht erklären. Ja.
Kaum Land in der Region hat so immense Telekommunikationskosten. Ich glaube, jeder, der mal für mehr als eine Woche im Libanon war und gezwungen ist, sich dort eine SIM-Karte zu holen und danach auf die Rechnung guckt, der muss erstmal schlucken. Mhm. Da telefoniert man in ein paar Tagen schon mal ganz gerne einen dreistelligen Betrag ab. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das aussieht, wenn man vielleicht ein Jahreseinkommen hat, was wir hier haben. Das heißt, wo halt allein Telekommunikationskosten schon einen unglaublichen Teil des Gesamt zur Verfügung stehenden Haushalts auch einnehmen. Dann dazu auch die menschliche Infrastruktur, also die Internetverbindung ist oder die Netzstruktur ist in der gesamten Region eigentlich in den letzten 10 Jahren wirklich gut ausgebessert worden. Aber im Libanon hängt man da immer noch komplett hinterher. Das heißt, man kann die Sachen relativ genau fassen. Die sind direkt spürbar, jeden Tag. Man sieht sie in seinem, man hat es direkt.
Vielleicht kannst du das ja mal kurz sagen, weil dieser ganze Telekommunikationsbereich ist ja nur ein Bereich, der wirklich, wirklich desolat ist. Und sozusagen, vielleicht kannst du erstmal kurz aufzählen, was eigentlich die größten Probleme, sage ich mal, im Land sind, die sich ja dann auch jetzt in dieser Revolution so ein bisschen widerspiegeln, warum die Leute jetzt am Ende wirklich auf die Straße gegangen sind.
Es ist im Prinzip diese verfehlte Liberalisierung, Privatisierung, die wie in vielen anderen Ländern im Prinzip eigentlich zu einer Verschlechterung des Services, Erhöhung der Kosten und Bereicherung von einigen wenigen Eliten geführt hat. Es ist oft in solchen Branchen. Auch in Syrien gab es ja eine der ersten großen Proteste, da auch ganz konkret gegen Rami Makhlouf und Syriatel. Das heißt, solche Branchen, die auch Wasser, Elektrizität, ganz klassische Branchen, die diesen Weg gehen von öffentlichen Gütern zur Privatisierung, wo der ganze Ausschreibungsprozess schon sehr fraglich ist und letztlich sich dann ganz viel konzentriert. Das sind ja auch Dienstleistungen, auf die die Leute ja angewiesen sind. Da gibt es ja keinen großen Wettbewerb, wo man wählen kann. Wenn man Glück hat, dann gibt es zwei Anbieter. Und wenn man zwei Anbieter hat, ist es immer sehr wahrscheinlich, dass sie sich den Markt untereinander aufteilen. Und genauso ist es im Telekommunikationssektor. Da gibt es zwei Anbieter. Die werben jetzt nicht um ihre Kunden mit besserem Service oder geringeren Leistungen, sondern
die wechseln sich ab sozusagen.
Ganz genau. Man kriegt auch nichts anderes. Und man muss zum Beispiel auch immer nach einer gewissen Zeit aufladen. Also du musst, um deine Nummer zu behalten, wenn du deine Nummer behalten willst, musst du alle zwei Wochen das Guthaben aufladen.
Ich glaube, das kennt jeder, der dieses Problem oder zumindest des Öfteren nach Libanon fliegt und versucht eigentlich, seine Nummer zu behalten.
Daniel? Du erinnerst dich wahrscheinlich an den 2016, da gab es einen großen Skandal. Da hat er so eine, das war mit organisierter Kriminalität zu tun, hatte ja so eine Truppe illegal ein Internetkabel von Zypern nach Libanon gelegt. Also irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was die technischen Umstände da waren, aber da ging es darum, um quasi Internetschmuggel, das heißt also illegal.
So weit sind wir schon gekommen.
Import von Netz sogar, ja. Das war der absolute Hammer und das werden natürlich auch einige gewusst haben. Also das heißt, mit der Ressource Zugang zum Internet kann man richtig auf allen Ebenen Geld verdienen. Robert sagt, verfehlte Privatisierung. Ja, der Punkt ist, es ist ja gar nicht privatisiert, sondern öffentliche Dienstleistungen in vielen Bereichen sind einfach nicht da, was dazu führt. Wenn sie privatisiert würden, wäre das ja da ein Ansatz. Aber die Menschen müssen sich selber in irgendeiner Form ihren Weg drumherum bauen. Energie. Ich weiß nicht.
Strom, Wasser,
schau dir an, alles mit. Du kennst sehr gut. Jeden Tag ist in dieser Stadt Smog. Diese Stadt hat aber überhaupt keine Industrie. Wenn das jetzt irgendwie...
Woher kommt das dann? Ne?
Generatoren. Jeder, der sich einmietet irgendwo, bezahlt automatisch für einen Generator, der irgendwie auf der Straße, dann manchmal für mehrere Häuser, manchmal auch nur für eins zur Verfügung steht, da donnert den ganzen Tag Diesel durch, weil nur so natürlich der Strombedarf gedeckt werden kann. Die Leute sind jetzt auch nicht gerade besonders sparsam mit Klimaanlage und allem Zeug drum und dran, aber es bedeutet eben, man muss sich quasi zusätzlich zu den Stromgebühren, die man offiziell zahlt, für Strom, den man nicht bekommt, noch Generatorenmiete bezahlen und wenn man das nicht macht, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass einem, das ist im Grunde eine Art Schutzgeld, ne? Das ist eine richtige Generatorenmafia, ja? Und wenn man sich mal selber einen Generator kauft und den dahin stellt, der vielleicht umweltfreundlicher ist, dann ist der auch ganz schnell mal weg, wird abmontiert, wird zerschlagen oder sonst was. Das heißt, die Leute müssen sich privat ständig um alle Dienstleistungen herumbauen. Und die Frage ist schon, das Land hat dort hervorragende Eliten, kultivierte Menschen, gebildete Menschen, eine ganze Menge Ideen. Und trotzdem ist es eben so, und das sagten zum Beispiel auch die Studenten der Uni, mit denen ich dann da während der Demonstration gesprochen habe, die sagten, jeder, der es irgendwie kann, haut ab. Die Leute suchen Jobangebote im Ausland, die wollen nicht hierbleiben. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Ich würde aber trotzdem, du hast gerade das Wort Revolution benutzt, ich würde sagen, da sind wir noch nicht. Also es sind Proteste und die sind auch ausdauernd und energisch, aber eine Revolution wäre ja so ein Umsturz der politischen Verhältnisse, der politischen Klasse. Und ich denke, wenn die Menschen sagen, Libanon, die benutzen ja den gleichen Begriff, der während des arabischen Frühlings benutzt wurde, also sie sagen, Ashab Yurid ist gerade Nizam, das Volk will den Sturz des Regimes oder des Systems, dann meinen sie möglicherweise nicht das Regime, also ein gewalttätiges, diktatorisches Regime wie in anderen arabischen Staaten, sondern sie wollen an Nizam, was ja auch die öffentliche Ordnung heißt, das politische System, eben abschaffen. Und das, denke ich mal, ist schon sehr ernst zu nehmen, denn das wird von allen Seiten heftig kritisiert.
Aber was würde das denn jetzt bedeuten? Weil ich meine, man muss ja auch mal davon ausgehen, jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben ja jetzt nicht so unbedingt immer ein Bild über Libanon, was sie jetzt, wo wir jetzt von ausgehen, dass sie das alles wissen. Also die Infrastruktur ist sozusagen das größte Problem, sage ich mal, in diesem Land. Beispielsweise, es gibt nicht 24 Stunden Strom. Deswegen auch dieses Thema Generatoren, die man haben muss. Daraus entwickelt sich dann dieses Problem des Smog und Umweltschmutz etc. Dann gibt es ja noch andere Probleme wie die ganze Müllentsorgung. Also es sind ja verschiedene Sachen, die im Grunde auch die ganze Lebensqualität in irgendeiner Weise einschränken, ob es dann eben auch Kommunikation, Telekommunikation ist etc. Um mal so einen Überblick zu geben, dass das jetzt verschiedenste Bereiche sind und natürlich auch die wirtschaftliche Situation, die eben viele, gerade junge Menschen dazu bewegt, aus diesem Land zu flüchten, wenn man so will, einfach deswegen. Robert, genau, du möchtest dazu?
Ich würde sogar sagen, dass es Teil eines fast perfiden Kalküls dieser Eliten ist, die gut gebildeten Leute aus dem Land zu treiben und darauf zu spekulieren, dass die durch ihre Rücküberweisung das Ganze schon irgendwie am Laufen halten. Und deswegen sind diese ganzen Proteste, müssen auch durchaus eine Systemfrage stellen, denn die wirtschaftliche Situation, wie sie jetzt ist, wie sie sich in den letzten Jahren so verschlimmert hat, hat sich angekündigt. Libanon lebt total auf Pump, ist total darauf angewiesen, dass aus der Diaspora Rücküberweisung kommt, hat in den letzten Jahren aber ein immer größeres Defizit angehäuft und da hat sich schon angedeutet, dass das so nicht weitergehen kann. Dass man nicht darauf spekulieren kann, dass die ganze Zeit von außen zugeschossen wird und dass man sich überhaupt gar keine Gedanken machen muss, wie es weitergeht. Ich glaube, was die Eliten in so trügerische Ruhe gewiegt hat, ist, dass ihr eigenes Geschäft ganz gut gelaufen ist. Egal, ob man jetzt Müll, Strom, Telekommunikation sieht, die Leute, die davon profitieren, die machen gutes Geschäft. Die brauchen gar nicht gute Dienstleistungen zu liefern, um selber am Ende gut dazustehen. Die merken das in dem Sinne.
Die haben ja wahrscheinlich auch keine Sorgen, weil sie eben denken, richtig, für sich fühlt sich alles gut an.
Genau, sie haben gar kein Interesse daran, das System zu ändern. Mhm. Aber das gesamte System kann so nicht funktionieren. Also Libanon so als Rentierstaat ist so nicht möglich. Und man hat jetzt schon gesehen, wenn das Geld nicht mehr reinkommt, dann steht man völlig verloren da.
Aber jetzt geht es vielleicht nochmal auf dieses Thema WhatsApp-Steuern, weil das wurde ja ziemlich breit getreten, weil es natürlich auch so catchy ist.
Ja.
Ich glaube, die große Aufregung, die da losgegangen ist, hatte nicht nur damit zu tun, dass man jetzt irgendwie WhatsApp besteuern möchte, was das Kommunikationsmittel der Wahl ist, sondern das haben auch einige Kommentatoren so gesehen. Die Tatsache, dass eine Regierung in einer dermaßen existenziellen wirtschaftlichen Krise keine andere Ideen hat, als das zu machen, hat einfach gezeigt, dieser Laden ist am Ende. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, das war einfach, das hat dermaßen dokumentiert, wie ideenlos und unfähig die Regierenden sind, oder aber wie wenig sie verstanden haben, wie ernst die Situation ist. Man sagt, Robert, das ist ein perfides Kalkül, die Leute aus dem Land zu treiben, damit sie dann nachher wieder schön Geld zurücküberweisen. Ich weiß nicht. Also das ist schon eine gewagte These.
Sagen wir so, man hat sich darin eingerichtet.
Ob das jetzt tatsächlich ein Kalkül ist, denke ich nicht. Ich denke, hier kämpft
jeder. Also oder es gab nicht diesen, ich wollte nur damit erklären, warum es dort keinen Handlungsdruck gab. Warum auch viele dieser Eliten wirklich davon jetzt so überrumpelt wurden und überhaupt gar nicht damit gerechnet haben, dass plötzlich dieser Widerstand kommt.
Wie siehst du das?
Also ich meine, dieser Drang aus diesem Land rausgehen, also ich habe das Gefühl, das gibt es schon seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten im Grunde. Also zumindest in der oder in meinem Fall familiären Umgebung, sagen wir es mal so. Aber ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die damit überhaupt nicht gerechnet haben oder dass das nicht irgendwann mal explodiert oder dass sie das nicht mitbekommen haben. Weil ich habe so das Gefühl, wenn man mit gerade jungen Leuten viel darüber redet, wie es weitergehen soll nach der Uni oder was auch immer, dann kommt immer das erste Thema, ich will hier raus. Und ich kann mir irgendwie auch nicht ganz vorstellen, dass das so an den Politikern oder an den Eliten jetzt so völlig vorbeigeschrammt ist. Oder sie haben es einfach sozusagen ausgeblendet für sich und gesagt, ach, ist mir egal, weil ich meine, würde das denn jetzt wirklich so viel bringen oder haben die wirklich die Vorstellung, dass wenn die Leute jetzt woanders sind, jetzt weiß ich, in Deutschland, Amerika oder sonst wo, dass es ihnen mehr Geld bringt, als wenn sie die Leute bei sich behalten? Weil gerade wenn man einfach mal die religiöse Zusammensetzung im Libanon sieht, dann kenne ich jetzt aus dem familiären Umfeld gerade die, weil mein Vater aus dem christlichen Bereich kommt, da gerade diesen Drang, die Leute da zu behalten, damit sich eben das nicht auch noch wieder so ein Ungleichgewicht entsteht.
Also grundsätzlich gibt es da einfach ein großes Potenzial, was verschwendet wird. Die Leute werden an wirklich fachlich Top-Universitäten, die immer noch meiner Meinung nach zu den Besten der gesamten Region gehören, top ausgebildet, aber sie bleiben nicht dort, sie gründen dort keine Unternehmen, sondern sie gehen ins Ausland und überweisen dann Geld, damit ihre Familienangehörigen ihre Grundkosten abdecken können. Das heißt, es wird kein neuer Wohlstand geschaffen. Die Rücküberweisungen dienen einzig und allein dazu, diese immensen Versorgungskosten überhaupt zu deckeln. Mhm. Und so wurschtet man sich eigentlich nur durch. Und alles, was man dort in die Bildung steckt, ist dann eigentlich verloren. Und da haben die anderen Länder was davon. Und da haben Die USA, Frankreich, Deutschland, die haben alle was davon. Aber der Libanon noch nicht. Ja. Und dann kommt das Absurde, wenn da mal ein Libanese es irgendwo in der Welt geschafft hat, irgendwie Milliardär geworden ist oder erfolgreicher Unternehmer. Oder
gewesen. Ja, genau.
Genau, dann sind wir ja einer von uns.
Aber dabei einfach zu sagen, wir versuchen die Leute eigentlich bei uns zu behalten. Ich meine, das bringt ja im Grunde mehr als seine eigenen, die man so ausgebildet hat, dann einfach dazulassen.
Genau,
dass man einfach gerade motiviert oder vielleicht auch mit mehr Angeboten. Ich meine, das ist ja das, was fehlt im Grunde, ne?
Genau, gerade im Land im Libanon, in dem es ja an sich eh nicht besonders viel Industrie gibt, also die nochmal viel mehr als noch andere Länder vor der Herausforderung stehen, womit wollen wir eigentlich unser Geld verdienen?
Was sind denn so Sektoren, um jetzt mal Leute, die sich nicht so gut auskennen, was exportiert, importiert, vielleicht kann man das so kurz überschlagen, oder
also importiert wird alles.
Wahrscheinlich alles, klar, genau.
Du kriegst ja auch alles, wirklich alles.
Das ist, aber womit verdient denn Libanon jetzt außer mit seinen ganzen Generatoren etc. Noch so Geld? Vielleicht kann man das so
Tourismus.
Ja, anderes. Also Tourismus natürlich, klar. Ja,
und da ist nicht der Tourismus der ausländischen Studienreisenden gemeint, sondern da ist natürlich vor allem der libanesische Tourismus natürlich. Also, und natürlich profitiert man davon, dass viele Länder in der Region den Libanon so als neutralen Platz betrachtet haben über lange Zeit, wo man mal hinfahren kann, um Party zu machen.
Schweiz des Orients.
Genau, die Schweiz des Orients, wo Zeltner auch gerne dann Immobilien kauft, um halt einfach einen Platz dort zu haben, falls es, ne, wo man sich hier mal zurückziehen kann. Und natürlich der Bankensektor war im Libanon wichtig. Mhm. Der war sehr, sehr schlecht reguliert. Da gab es auch ziemlich Druck. Und jetzt gibt es ja das Problem, dass der Bankensektor sehr stark unter amerikanischen Sanktionsdruck gerät. Ne? Weil im Zuge der amerikanischen Iran-Sanktionen, die auch die Hezbollah treffen sollen, natürlich die libanesischen Banken ziemlich Schwierigkeiten bekommen. Und das ist einer der Punkte, die Situation natürlich auch verschärft haben. Handel ist ein wichtiges Thema für die Libanesen nach wie vor und der Dienstleistungssektor. Wirklich so, und dann gibt es natürlich, da gibt es libanesische Produkte, die exportiert werden, aber die fallen hier nicht so besonders ins Gewicht. Aber das ist ja nicht so entscheidend. Ich meine, das könnte ja eine moderne Gesellschaft sein. Ich möchte mal sagen, ich habe am Freitag Paul Salem getroffen. Paul Salem ist der Chef des Middle East Institutes, also ein bedeutender Think Tank in Washington. Und Paul kommt aus Baabda, also aus der Nähe von Beirut. Und ich habe mit ihm lange über das Thema gesprochen. Die Frage, kann dieses politische System eigentlich unter dem Druck, unter dem es sich befindet, überleben? Oder ist das samt und sonders im Grunde dem Untergang geweiht? Und er meinte, eigentlich spricht nichts dagegen, dass man mit diesem politischen System vernünftige Eliten produzieren kann und auch Demokratie gestalten kann, weil er meinte, das, was dem Libanon ja oft vorgeworfen wird, ist, dass es so ein System ist, was auf der einen Seite zwar demokratische Wahlprozesse zulässt, auf der anderen Seite aber immer dafür sorgt, dass eben innerhalb der, dass die Gemeinschaften, die religiösen Gemeinschaften immer einigermaßen repräsentiert sind. Und dass ihnen auch bestimmte Rechte und eine bestimmte Repräsentanz garantiert wird, unabhängig davon, wie qualifiziert die Leute sind, die diese Gruppen dann politisch aufstellen. Und ich fand das ganz interessant, weil Paul meinte, grundsätzlich, wenn man sich die Schweiz anschaut, ja, das ist auch so ein System, was zwar demokratisch ist, aber was auch sehr stark auf so einer Ständevertretung irgendwie und einer kantonalen Vertretung beruht. Und wenn man sich das amerikanische politische System anschaut, dann ist es im Grunde auch so, dass bestimmte Staaten, die ganz klein sind, durchschnittlich hohen Einfluss haben, was ja bis zu den Präsidentschaftswahlergebnissen sichtbar wird, wo sich viele beschweren, sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass die Mehrheit der Bevölkerung das will, aber aufgrund unseres politischen Systems trotzdem andere Ergebnisse rauskommen. Ich habe ihn gefragt, findest du, dass das bedeutet, dass dieses System post-Taif, ne, also nach dem libanesischen Bürgerkrieg, als man dann angefangen hat, quasi im Rahmen der Friedensverhandlungen das politische System neu zu definieren, dass dieses System jetzt gescheitert ist. Und er sagte nein. Und ich finde, in der derzeitigen Situation können wir zumindest beobachten, dass das, was Robert vorhin beschrieben hat, nämlich dass die Politiker völlig straffrei einfach so weitermachen wie immer, dass das hinterfragt wird. Und ich habe schon den Eindruck, dass einige auch in den, wenn man den Begriff politische Eliten so verwenden will, dass auch in den politischen Eliten ein Bewusstsein jetzt ein Bewusstseinswandel stattfinden könnte, was zum Beispiel dadurch zum Ausdruck kommt, dass man Korruptionsermittlungen einleitet gegen den ehemaligen Premierminister
Najib Mikati,
genau, und möglicherweise auch gegen andere Figuren. Das kann natürlich alles Symbolpolitik sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn diese Proteste sich jetzt fortsetzen, dass man weniger lässig und weniger straffrei schmiert und korruptes Verhalten an den Tag legt, weil man, nicht weil man ein Unrechtsbewusstsein hat, sondern weil man jetzt befürchten muss, dass an mir oder dir irgendwie ein Exempel mal statuiert wird und dass wir jetzt mal dran sind. Das heißt, dass die Korruption als politische Kultur könnte dadurch aufgebrochen werden. Das betrachte ich als ein Positives.
Also ihr habt schon das Gefühl, dass die Proteste, die jetzt, ich meine ja eigentlich noch nicht lange laufen, das geht ja jetzt vielleicht 5-6 Tage so, dass die schon auch Auswirkungen haben auf die politische Landschaft. Und ich meine, gab ja auch die, naja, Reformen oder Änderungen von Hariri nach relativ kurzer Zeit, ob die jetzt gut oder schlecht waren, ist mal dahingestellt, aber wo ja auch manche gesagt haben, wir stehen hier oder ja, gehen hier auch kurz mal auf die Straße und jetzt passiert mal was und die letzten 30 Jahre aber gar nichts. Quasi die Menschen mussten erstmal aufstehen, damit überhaupt erstmal jemand aufhorcht. Aber ob das denn überhaupt auch reicht,
damit es geht nicht nur um einzelne Politiker selber, es geht ganz oft auch um diese ganze Entourage, um die wirklich mehr Vetternwirtschaft auch, was die Leute aufregt und auch das Verhalten, was die Leute an den Tag legen. Es erinnert mich teilweise auch ein bisschen an das, was auch teilweise über den Assa-Clan gesagt wurde. Also das, was die Leute wirklich aufgeregt hat, ist, wie die Leute sich gegenüber anderen Leuten aufgeführt haben, wenn die irgendwo aufgetaucht sind. Immer klar gemacht haben, wir sind hier gut verbunden und wir können hier machen, was wir wollen. Im Land wie Libanon macht sich das zum Beispiel bemerkbar, so in Chiresorts oder in Bars, wenn da jemand ist, dessen Papa irgendwie bei der Partei ist und der kommt da rein und sagt, ja, ich will hier den Teil des Clubs haben und die anderen, ihr könnt mal bitte alle rausgehen. Oder am Flughafen irgendwie sich vordrängelt und sagt, mein Vater ist Minister. Das sind diese Verhaltensweisen, die gerade so emotionalisieren. Es ist nicht nur dieses abstrakt volkswirtschaftliche Extraktionsmodell, ne, sondern es ist ganz konkret, wie die Leute sich verhalten. Und das hat in den letzten Jahren nochmal extreme Blüten.
Schon auch der Umgang miteinander.
Ja, der menschliche Umgang. Ne? Das habe ich immer wieder diese Fälle, wo die Leute mit ihren Leibwächtern oder ihrer Bande im Prinzip sind es wie Banden. Manchmal erinnert es mich tatsächlich so ein bisschen daran, was man in den 90ern so in Westafrika, in Liberia hatte oder so, wo die Leute dann mit ihren Jeeps und dann sind dann drei Leute mit einer Knarre und dann sagen wir hier, wir feiern jetzt 3 Tage. Ja, sowas.
Also das ist interessant, diesen Aspekt habe ich so, ich weiß nicht, so lange mich da aufgehalten wie du, aber ich glaube, bin sehr oft dort und habe es so noch nicht erlebt. Aber
ich kann das nur bestätigen, tatsächlich. Ja. Also gerade diese, auch gerade die jetzt nicht mehr im Libanon sind, weil sie eben während des Bürgerkriegs geflohen sind, wenn sie zurückkommen oder überhaupt dahin fahren, dann ist immer auch, also zumindest die ich kenne, die dann halt auch gerade das betonen, dass der Umgangston oder die Umgangsform, der Respekt ist nicht mehr da.
Oder ein anderes Beispiel, ist ein anekdotisches Beispiel, das hatte mir vor ein paar Jahren ein deutscher Professor an einer libanesischen Universität, einer der teuersten libanesischen Universitäten, mal gesagt, dass da vor dem Semester jemand von der Hezbollah ankam und gesagt hat, hier nächstes Semester studiert hier ein Neffe von Hassan Nasrallah. Aber der kommt nur zu den Examen.
Fertig.
So, fertig. Das genau, ist dann richtig. Weil, die Ansage. Das ist nämlich auch ganz interessant. Letztendlich streben alle dieselben Statussymbole an. Es ist ja ganz interessant, es gibt ja, also die libanesische Geschichte mangelt es nicht an Widerstand gegen dieses System. Da gab es eine Menge Bewegung und da kann man sich fast alle Parteien angucken, die sich alle den Kampf gegen den Konfessionalismus auf die Fahne geschrieben haben, die sich alle als eher als Bewegung, als Elite sehen. Die aber letztendlich alle nach diesem Status streben, den diese alteingesessenen Eliten immer haben. Die wollen eigentlich auch sowas sein. Die wollen ihre Kinder auf eine gute Uni schicken. Die wollen ein schickes Haus haben. Die wollen all dieses Statussymbol auch haben.
Aber das gilt auch für
solche Parteien wie die Hezbollah und Amal, die sich ja explizit als die Fürsprecher der Unterdrückten dieser Gesellschaft inszeniert haben. Und genau das fällt ihnen jetzt massivst auf die Füße.
obwohl sie ja jetzt im Grunde in diesen, während dieser Proteste ja wieder versuchen, als was anderes darzustellen und natürlich sich so da reinzubewegen, damit, ja.
Also was ganz was... Ja, wurde mhm. den Konfessionalismus versuchen ja alle irgendwie, kritisieren alle. Mhm. Ich vergleiche den Konfessionalismus im Libanon ein bisschen mit dem Klimawandel im Rest der Welt. Es gibt eine kleine Minderheit, die ihn einfach negiert. Den Leuten kann man auch nicht helfen. Und alle anderen sagen, sie sind ja dagegen, sie tun aber nichts dagegen. Ja, das ist so ein bisschen das Phänomen, aber es ist immer wieder und alle tun sich dann zusammen und sagen, ja, wir wollen den Konfessionalismus überwinden. Aber letztendlich haben natürlich alle Angst, wenn man diesen Schritt dann wirklich gehen sollte und dann dieses politische System grundlegend reformiert, wer sind dann die Gewinner und wer sind die Verlierer? Und deswegen rüttelt man nicht an diesem Status quo. Das ist natürlich ein großes Problem im Land. Aber du hast gerade Hisbollah und Amal gesprochen, ja? Also diese schiitischen Gruppen. Es ist noch nicht ganz ausgestanden, was da jetzt passiert. In den Tagen, seit ich das verfolgt habe, war die Angst groß, dass irgendwann der Ruf kommt, so Freunde, wir müssen jetzt diese Proteste stoppen. Denn du hast gerade die Wirtschaftslage angesprochen. Wenn du den Verkehr im Libanon blockierst, dann blockierst du alle die entscheidenden Wirtschaftssektoren, über die wir gerade gesprochen haben, dann legst du das Land lahm. Ja, es ist nicht nur, dass du Industriegewerkschaften hast, die jetzt irgendwie die Produktion stoppen, sondern...
Streiken alle unfreiwillig
sozusagen. Genau, streiken alle unfreiwillig. Und da wäre schon die Frage gewesen, schicken wir jetzt mal Leute rein, die das auflösen. Und das geht natürlich dadurch, dass man irgendwelche Schläger reinschickt, die Randale machen, um dann die Ordnungskräfte zu nötigen, dass sie die Demonstrationen auflösen. Und da gab es dann immer diese Motorroller-Gangs, ja,
also hunderte Leute. Das war ja so ein bekanntes Video, was jetzt vor ein, zwei Tagen sozusagen viral ging.
Ja, also ich habe das gesehen. Die fuhren da immer rum und es war jetzt die Frage, was haben die vor? Mhm. Das sind also so hunderte von Jungs auf solche billigen chinesischen Motorrollern, die dann da runterkamen. Und da war die Frage, versuchen die jetzt die Proteste zu stören, versuchen die Proteste zu radikalisieren? Und dann stellte man aber fest, dass gerade die Jungs, vor denen man eigentlich Angst hat, nämlich die Anhänger von Amal, so dass die Kavallerie von Amal, wie der Christoph Erhard in der FAZ ganz schön geschrieben hat, die haben aber dann sich den Protesten angeschlossen, haben die Leute ein bisschen geschützt, haben den Leuten mal zum Teil sogar Wasser gegeben. Also es war so eine richtige Schaumoffensive von denjenigen, von denen man eigentlich nichts Gutes erwartet hatte. Es gab jetzt, ich glaube gestern Abend, gab es so ein paar Phänomene, wo dann Leute mit Amal und Hisbollah-Miliz Fahnen auch wirklich da reingegangen sind und die haben es dann auch mit der Armee zu tun bekommen. Mhm. Die Armee hat gesagt, Freunde, hier nicht weiter. Und natürlich haben alle Seiten Angst, dass irgendwann eine Seite das für sich in Anspruch nimmt und dass dann wieder diese konfessionellen oder politischen Symbole rauskommen und dass man wieder sagen kann, hier, die stecken dahinter. Das Kuriose ist ja, das politische System im Libanon ist derzeit ja dadurch so, könnte nicht besser abgebildet sein als durch die Regierungskoalition. Denn fast alle Parteien sind derzeit an der Regierung. Es gibt nur ganz wenige ernstzunehmende Oppositionsparteien, die Katar zum Beispiel, also die Falangisten, und die haben sehr darauf geachtet, dass sie hier nicht auftreten als Organisatoren oder Mitstreiter, die haben sich ziemlich zurückgehalten. Und das war auch ziemlich gut. Aber es sind auch viele christliche Gruppen, ja, die Force Libanaise, die Quad, die sind auch beteiligt gewesen an der Regierung. Also insofern trifft es hier im Grunde jeden. Und ich finde, auch wenn man sich die Slums der Protestbewegung anschaut, die machen vor keinem Halt. Da gibt es einige, die sind besonders verhasst. Aber zum Beispiel auch Hassan Nasrallah, bei dem manche sich schon überlegen, ob sie den jetzt angreifen. Oder Nabi Berri, der Chef von Amal, der längst dienende Oligarch im Grunde.
Parlamentspräsident
ist Schiit, ja. Also auch das Haus, ein Ferienhaus seiner Frau, wurde ja so demoliert im Süden. Also da gab es schon auch, Robert sagt, das waren die Gruppen, die sich immer als Sachwalter der Armen gesehen haben oder verkauft haben. Aber dass sich ihre eigenen Leute auch gegen die richten, ist interessant. Einen letzten Satz, ich weiß, es geht schon so lange. Nasrallah hat ja eine viel erwartete Rede am Samstag gehalten, in der er gesagt hat, wir wollen keine Technokratenregierung. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Regierung zurücktritt. Das bringt uns hier nicht weiter. Aber er hat auch nicht die Leute aufgefordert, jedenfalls nicht direkt aufgefordert. Er hat zwar gesagt, die Proteste werden uns nicht weiterbringen, aber er hat nicht gesagt, Freunde, runter von der Straße. Denn wenn er das gemacht hätte, dann hätte es sein können, dass die Leute ihm nicht folgen. Und was das bedeutet, da wäre der Mythos Hisbollah kollabiert. Hisbollah profitiert davon, dass sie mobilisierungsfähig ist und dass man irgendwie von ihr glaubt, sie kann noch mehr als andere diszipliniert Gefolgschaft in die eine oder andere Richtung lenken. Die Leute stehen hinter ihr. Wenn Nasrallah es wirklich gewagt hätte, zu sagen, Freunde, weg von der Straße und die Leute nicht gefolgt wären, dann wäre das...
Vielleicht schon zu weit.
Und deswegen hat er sich nicht getraut, glaube ich, diesen Schritt zu gehen. Hat er sich sehr wohl überlegt, das nicht zu tun.
Aber lag das daran, weil man ja auch gemerkt hat, weil du das ja auch schon angesprochen hast, dass diese Proteste keine politische Ausrichtung haben, sondern eben so ein gesamtlibanesisches Ding oder Phänomen oder wie auch immer jetzt ist. Und deswegen weiß ich eben, keiner sagt hier, wir sind jetzt von da, sondern wir richten uns gerade gegen alle. Und deswegen eben auch sich niemand traut, wirklich mal zu sagen, geht weg, geht von der Straße oder lasst es oder macht so weiter.
Was ziemlich beachtlich war, was man Nasrallah ganz, ganz am Anfang gesagt hat, war, ich weiß, ihr seid nicht vom Ausland irgendwie gesteuert, ihr seid eine genuine Bewegung. Das will ich ganz klarstellen. Das war schon beachtlich. Gleichzeitig hat er aber auch genau denselben alten Trick benutzt, den er schon seit Jahrzehnten benutzt. Und zwar, indem er sich quasi selber ein bisschen außen vorstellt und sagt, wir sind ja gar nicht so. Ich bin ja gar nicht in der Regierung. Und das stimmt, er war auch nie in der Regierung. Genau, das ist ja so ein Problem. Ja, es geht
Bewegung schon.
Richtig, aber die Leute, das ist ein grundlegendes Problem dieses Systems, ist ja die Informalität. Das heißt, es ist oft gar nicht so entscheidend, wer genau in der Regierung ist, sondern wer darüber bestimmt, wer in der Regierung ist.
Fällt dir auf der ganz große Trick der schiitischen Organisationen, die diesen Widerstandsmythos bemühen und die auf wunderbare Art und Weise immer an der Regierung mitmischen, aber immer so tun, als wären sie eigentlich da draußen. Muqtada Sadr im Irak dasselbe. Da kann die SPD einiges von lernen. Gleichzeitig Regierung zu machen, aber populistisch und
Opposition. Immer die Opposition zu spielen.
Richtig. Und die Reaktion danach war, fand ich noch bemerkenswerter, weil die Leute haben den Trick sofort durchschaut und haben dann sofort reagiert, alle heißt alle. Und ihr seid auch davon. Und du gehörst auch zu allen. Das war die allererste Reaktion danach, fand ich unheimlich clever. Also weil sie dieses Manöver... diese versuchte Kooptation sofort durchschaut haben. Und da ist so ein Trick, den sie jetzt hatten, der ist schon mal weg. Und man kann so sehen, was haben sie jetzt so versucht so, und was ist da eigentlich noch übrig? Was ist da eigentlich noch im Arsenal? Ich weiß nicht, ob noch so viel drin ist, weil viele Sachen haben ja auch immer ganz gut geklappt. Und es hat auch...
Aline, ich meine, also jetzt reden wir darüber, wie furchtbar die Situation ist und alles ist irgendwie im Eimer und alle sind frustriert. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich auch irgendwann zum Schluss dieser Runde hier. Es gibt ja doch da irgendwas Faszinierendes. Was ist es, was alle so begeistert an diesem Land trotzdem und an diesen ganzen Überlebensstrategien, die wir da immer wieder präsentiert bekommen? Es ist doch irgendwas faszinierend an dem Land, was dort irgendwie anders läuft.
Was ich zum Beispiel super faszinierend fand, war diese fröhliche Vulgarität in den Slogans. Das hatte was wirklich Befreiendes irgendwie. Also ich sag mal, wenn die Politiker und Angehörige von Politikern verbal so beleidigt werden, aber zugleich auch so eine fröhliche Art und Weise, hat das etwas sehr Befreiendes. Also Männer und Frauen haben gleichermaßen zum Beispiel den Schwiegersohn und früheren Energieminister, heutigen Außenminister Djebran Basil, Schwiegersohn von Michel Aoun, durch die Bank weg beleidigt. Und zwar explizit. Männer, Frauen und das mit einer unglaublichen Fröhlichkeit, die man überhaupt gar nicht übel nehmen kann. Und das hat mich echt verwundert, was für einen Effekt das hat.
Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, dass die Menschen generell, also das Gefühl habe ich auch generell, dass einfach durch diese Proteste sich so viel entladen hat und einfach auch die Menschen generell diesen, ich sag mal, Politiker, sondern auch Nasrallah und Politiker, wo man nie denken würde, dass jemand sich dazu so äußert und dann vielleicht auch mit Sarkasmus und Ironie. Aber ich glaube, gerade entlädt sich das so. Und ich finde das, ich kann dem auch nur zustimmen, dass natürlich trotz dieser ganzen Problematik, und das finde ich sowieso mal faszinierend eigentlich immer an diesem Land, dass es auch in den letzten Jahren seit dem Bürgerkrieg irgendwie immer schafft, trotzdem zu bestehen oder die Menschen trotzdem ihr Leben führen und irgendwie versuchen, klarzukommen, trotz der ganzen Schwierigkeiten. Und ist am Ende irgendwie auch doch immer mit Humor nehmen. Ich meine, das kann ich jetzt natürlich auch nur so aus meiner Blase, aus meiner familiären Blase so sehen, die sich zwar beschweren, aber trotzdem alle irgendwie ihrem Leben nachgehen. So fühlte sich das jetzt, also zumindest von außen betrachtet, wenn man jetzt hier in Deutschland ist und sozusagen die ganzen Videos und Fotos etc. sieht, wo dann halt, ich glaube, was war das? Ein Bild habe ich gesehen, da stand aus the happiest depressed people in the world oder sowas, was sozusagen das aus, finde ich irgendwie auch gut aussagt, was so Libanesen und Libanesinnen sein können oder zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt gerade. Oder eben die dann irgendwie anfangen, Dabke zu spielen auf dem Märtyrerplatz und einfach so sozusagen das irgendwie auch wieder ins Positive zu ziehen und irgendwie am Ende dann doch wieder zu sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Also das finde ich immer wieder faszinierend manchmal. Ich
meine, dass so viele Ausländer sich damit so solidarisieren und dafür begeistern. Na klar, Libanon bleibt ein Fall für Fans. Es ist ein kleines Land. Die Libanesen denken zwar, sie sind irgendwie der Nabel der Welt, aber das sind sie jetzt vielleicht dann auch nicht. Aber so viele Ausländer können sich natürlich damit solidarisieren, weil sie in Libanon keine Extrawurst bekommen. Ja? Wenn du als Deutscher oder Amerikaner in Beirut lebst, und das haben ja viele gemacht oder machen viele, dann bist du mit den gleichen Alltagsproblemen konfrontiert wie die Libanesen, auch wenn du vielleicht ein bisschen privilegierter bist, weil du Geld mitbringst. Aber trotzdem,
Stromausfall hat man trotzdem.
Genau, du kannst dich solidarisieren mit der Art und Weise, wie die Leute da also ihren Frust rauslassen. Ob ich jetzt wie du, Robert, so unglaublich begeistert davon bin, dass da ständig irgendwie die Vagina der Mutter des Außenministers bemüht wird, ich zitiere ungern Henry Broder, aber in dem Fall muss man schon mal sagen, der Pöbel muss nicht gerecht sein, hat er mal gesagt. Und da ist natürlich auch was dran. Klar, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann in so einen Gelbwesten-Mentalität verfällt, wo es einfach nur darum geht, haut ab, weg, weg. Wir wollen, dass ihr alle geht, denn das führt einen auch nicht weiter. Und ich denke, die große Herausforderung wird sein, innerhalb dieser ganzen Blendmanöver und Ablenkungsmanöver, die die libanesischen politischen Eliten da schon abgefeuert haben und geführt haben in den Jahren, doch nicht ganz den Blick dafür zu schärfen, was davon eventuell doch ernst gemeint sein könnte und nicht grundsätzlich zu sagen, das ist alles korrupt, das ist alles Blödsinn. Denn wenn man das, Ali, du machst ja selber eine Sendung, die heißt Die da oben, wo du irgendwie dem Jugendzielpublikum erklärst, was im Bundestag so los ist. Mhm. Wenn man mit der grundsätzlichen Haltung, die da oben sind alles Arschlöcher und die sind alle korrupt, dieses ganze Thema angeht, dann ist das zwar menschlich nachvollziehbar, aber es trägt nicht unbedingt dazu bei, dass die Situation
nicht das kann ich auch persönlich auch, ich meine mit meiner familiären Blase wieder, aber ja, das kann ich nur bestätigen, weil wenn ich jetzt... weil du mich ja auch schon mal gefragt hast, was denn da so einfach für politische Ausrichtungen sind oder überhaupt, ob man da überhaupt über Politik redet. Bei uns wird in der Familie so gut wie nie über Politik geredet, weil einfach, so wie ich das jetzt mitbekomme, so richtig keiner eine Meinung hat, außer eben genau das, was du sagst, alle da oben sind irgendwie korrupt, stecken das Geld in die Taschen und es passiert nichts, es ändert sich nichts. Und wenn ich dann sage, zum Beispiel, letztes Jahr, als nach 9 Jahren mal wieder Parlamentswahlen war und ich gefragt habe, naja, ihr geht doch bestimmt alle zur Wahl und mir dann gesagt wurde, nö, es passiert ja sowieso nichts, es ändert sich nichts und man dann gerade hier in Deutschland, wo man sagen würde, also Demokratie ist schon etwas, was man nutzen sollte oder wo man auch stolz sein, drauf sein kann und gerade auch Libanon, was ja im Grunde eine Demokratie ist oder zumindest die Möglichkeit hat, irgendwas zu wählen, ja, und dann eben nicht hinzugehen, dann finde ich das natürlich schon ziemlich schlimm, aber ich kann es ihnen auch nicht irgendwie verübeln, weil ich kann natürlich diese Grundhaltung auch dann wieder verstehen, aber trotzdem, um jetzt mal, weil wir ja auch immer gucken müssen, dass wir jetzt hier nicht ausufern und ich ja hier auch eine etwas moderative Position habe, möchte ich trotzdem euch nochmal so am Ende fragen. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, was so passiert oder wie es weitergehen kann, aber was könntet ihr euch vorstellen, was jetzt natürlich vielleicht noch passieren könnte, was passiert vielleicht oder was könnten politisch sich vielleicht noch ändern? Kann sich wirklich was ändern oder ist es wirklich eher so, dass man stark gestartet hat, aber jetzt ist vielleicht so langsam wieder so eine Bewegung wird, die jetzt sich vielleicht wieder entspannt und man dann irgendwann merkt, naja, so richtig passiert nichts. Die Politiker machen nur Symbolpolitik und eigentlich ändert sich nichts, weil die eben einfach an der Macht sind und man ja nicht einfach mal eben so ein System umstürzen kann. Also was kann jetzt überhaupt vielleicht passieren oder was muss passieren? Kann vielleicht auch von außen noch ein bisschen Druck ausgeübt werden? Sollte zum Beispiel auch die internationale Gemeinschaft ein bisschen Druck machen, damit sich dort was ändert? Was denkt ihr?
Ich denke tatsächlich, dass man innerhalb des bestehenden politischen Systems durchaus was erreichen kann. Ich denke, dass man das über Wahlen machen kann. Ich finde gar nicht so sehr, dass sich die Wahlgesetze ändern müssen. Eher die Wahlkampfgesetze müssen sich ändern, weil die natürlich die Eliten extrem bevorzugen. Es gibt schon eine Reihe von zivilgesellschaftlichen Initiativen im besten Sinne. Alle Parteien sehen sich natürlich auch als Zivilgesellschaft. Aber an Gegenmodellen, die sind vor allen Dingen in Beirut. Da gibt es so eine Gruppe, Beirut Madinati.
Die haben eine Person ins Parlament.
Ja, immerhin. Genau. Aber das ist ein
Anfang. Aber immerhin. Ne?
Man braucht in dem System halt Listen. Also die Leute schließen sich ja immer auf den Listen zusammen. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, es muss auch schon eine Bereitschaft zu so einem Übergang sein, sich auch aktiv in der Politik zu beteiligen.
Corona Watani war ja auch so eine
genau, so eine und das wird natürlich die große Herausforderung sein. Ich glaube, das System ist dafür noch fast besser geeignet als viele andere Wahlsysteme in der Region. Es muss halt nur wirklich die Bereitschaft kommen, auch die wirtschaftliche Möglichkeit, überhaupt sowas zu machen. Das ist ja oft ein Grund, warum sowas nicht passiert. Weil Wahlkampf zu machen, ist eine teure Angelegenheit. Das heißt, da könnte man tatsächlich ganz konkret ansetzen. Und dann könnte man natürlich auch die Leute beim Wort nehmen und sagen, okay, wenn euch das wirklich wichtig ist und ihr eben nicht nur haut ab und ein bisschen Dampf ablassen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit. Also da ist über diesen Weg ist durchaus möglich. Da kann man auch durchaus mal Sattari dann beim Wort nehmen und sagen, okay, deine Reformvorschläge finden wir jetzt nicht so doll, aber du hast ja vorgeschlagen, Neuwahlen. Warum nicht? Ich denke, da ist durchaus ein Punkt, wo man konstruktiv durchaus andocken kann, aber dafür müssen noch mehr Leute auch langfristiger auf jeden Fall bereit sein, sich in Politik zu engagieren und Listen zu bilden.
Du hast ja nach der internationalen Gemeinschaft gefragt und eben mal über die ganzen libanesischen Experts der Auslandslibanesen gesprochen. Es gibt wirklich Top-Leute und ich habe mit einigen gesprochen, die sich auch in letzter Zeit immer mehr zusammenschließen. Libanesen in Europa, in Amerika, die sagen, wir müssen hier die ganzen Auslandslibanesen, wir sind Teil des Libanon und wir müssen was machen. Sich zusammenschließen, Investitionen vorbereiten, Masterpläne machen und so weiter. Also, dass die Zivilgesellschaft hier Druck ausübt. Ich denke, die Libanesen sind schon eigentlich ganz gut in der Lage, sich selbst zu organisieren und die internationale Gemeinschaft sollte die Libanesen nicht als Sonderfall behandeln, sondern die gleichen Maßgaben oder die gleichen Maßstäbe ansetzen bei Transparenz und so weiter wie bei anderen Staaten auch. Druck ausüben, da wo es die internationale Gemeinschaft betrifft, zum Beispiel die Vermüllung und systematische Verschmutzung des Mittelmeers, dass da einfach Müll, giftiger Müll ins Meer geworfen wird. Wenn du mich fragst, dann müssten die Europäer Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die da in den entsprechenden Aufsichtspositionen sind, dann wäre das Thema auch sehr schnell erledigt, wenn die nicht mehr in Europa einkaufen gehen können und unterhalten. Aber da sagen die Europäer, oh, das ist schwierig, das können wir nicht machen, da haben wir nicht die Instrumente für. Die internationale Gemeinschaft sollte vor allem aber darauf achten, dass der Libanon nicht wieder zum Schlachtfeld wird eines Interessenkonflikts, in der die Amerikaner mit den Iranern und jetzt kommen die Russen noch dazu und allen möglichen anderen Mächten versuchen, da ihre Konflikte auszutragen. Das würde dem Libanon großen Schaden zufügen. Jeder will da irgendwie präsent sein. Ich habe da Verständnis für. Das ist irgendwie so ein Selbstläufer. Man muss immer im Libanon irgendwie einen Finger im Spiel haben, aber aufpassen eben, dass man die Situation da nicht überlastet. Und was ich so mitnehme an in einer großen amerikanischen Zeitung gab es neulich den Titel Wir haben Syrien verloren, lasst uns den Libanon retten. Und da hat eine Libanesin auf Twitter geschrieben, so wie ihr Libyen und Syrien gerettet habt, lasst bitte die Finger von uns, wir können das selber. Und eine gewisse Sensibilität, nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun. Auf der anderen Seite sich aber auch nicht zu sehr einmischen, ist, glaube ich, eine ganz gute Richtlinie für das Land.
Ja, ein spannendes Thema zu einem spannenden kleinen Land, was jetzt auch, wo wir natürlich schauen werden, wie es auch weitergeht. Im Endeffekt ist es ja noch nicht vorbei oder irgendwie zu Ende. Und ich meine, wir werden da, glaube ich, noch weiter drauf schauen und auch weiter drüber reden.
Demnächst war mal ein bisschen mehr von dir dazu hören, denn
ja.
Du beschäftigst dich ja nicht nur zum Vergnügen mit dem Libanon, sondern...
Nein, aber wir starten jetzt langsam und es ist natürlich schön oder auch nicht schön, dass es jetzt mit solchen Protesten anfängt, aber wir können auf jeden Fall viel mehr demnächst präsentieren, denke ich mal. Wir wollen auf jeden Fall diesen Podcast auch voranbringen mit mehr Themen, mehr Diskussionen, mehr Gesprächen und ich glaube, da kommt und da folgt jetzt auch in Zukunft auch noch viel mehr. Also bleibt dran.
Die Themen gehen uns auf jeden Fall nicht aus.
Definitiv nicht.
Wenn wir gerade in unsere Region gucken, ich glaube, in der Mehrzahl der Länder fast, wenn wir jetzt mal alle durchgehen, gibt es gerade wirklich, wirklich eine große Bewegung. Gibt es tatsächlich die viel beschworene zweite Welle. Ist real, die ist da. Gehen wir alle Länder durch, von Nordafrika angefangen. Und es kommen sogar Länder durch, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Gerade mit Irak und Libanon. Was ich mich frage ist, dann gibt es noch diese zweite Kategorie, die wir immer in die Kriegskategorie so verlagert haben. Die aber doch auch sehr viel gemeinsam haben mit den Ländern, auf die wir jetzt so positiv gucken. Was ich mich frage, wie können wir diesen Blick vereinen, diese neuerliche, sehr positiven, konstruktiven Blick, gerade zum Beispiel auf ein Land wie Libanon, kann man den Blick nicht mit der gleichen Menschlichkeit auch auf die Menschen in Syrien, in Libyen anwenden, die strukturell sehr ähnliche Probleme klagen, wo unser Blick aber vor allen Dingen darauf geht, Mensch, da müssen wir jetzt noch Schlimmeres verhindern oder da ist ja fast alles verloren. Ein sehr viel pessimistischerer Blick. Wie siehst du das, Daniel? Wie kann man so diese Sichtweise so ein bisschen, um das jetzt mal abzuschließen, ein bisschen gesamtregional zu sehen?
Vielleicht kannst du es kurz fassen, damit wir trotzdem nicht jetzt noch einen neuen Topf aufmachen, sondern das dann gerne in einer neuen Folge.
Ja, vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt schon 20 Jahre Zenit mache und mich mit dieser Region so lange beschäftige. Aber ich finde, es gibt einen gemeinsamen Nenner und das ist nicht immer nur auf die Geopolitik zu schauen, sondern auf das, was in den Gesellschaften passiert. Denn da kommen Überraschungen her. Von den Regierungen werden wir keine Überraschungen erwarten. Da kann man vielleicht die ein oder andere positive Beobachtung machen. Aber die Überraschungen kommen aus den Gesellschaften, unabhängig davon, ob die Länder sich im Krieg befinden oder in einer Situation wie Libanon. Und deswegen sind es gute Zeiten für Zenit. Da sollten unsere Hörerinnen und Hörer einfach Mitglieder werden im Zenit-Club. Haben wir das schon gesagt?
Nein, haben wir noch nicht. Aber das können wir auf jeden Fall lautstark
79 hier, Euro im Jahr, ermäßig 49 Euro im Jahr. Das sind 10 Döner im Jahr. Das sage ich immer ganz gerne. Das ist
ein guter Vergleichspreis,
Es ist nicht so, dass man dadurch 10 Döner unbedingt einsparen muss, aber...
wir geben eine aus, wenn ihr... das können wir auch machen.
Genau, und dann als Mitglieder werdet ihr uns auch ein bisschen öfter live erleben und persönlich. Und natürlich mehrmals die Woche aktuelle Analysen, Inhalte, Reportagen und überraschende Dinge sehen, die ihr vielleicht so in den sozialen Medien nicht zugespielt bekommt. Und die genau das abbilden, von dem wir die ganze Zeit reden, nämlich die Überraschungen, die aus den Gesellschaften des Nahen Ostens kommen, die wir gerne haben, mit Leidenschaft betrachten, auch wenn wir natürlich immer eine gewisse kritische Distanz behalten.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Also auf jeden Fall dranbleiben, abonnieren und Clubmitglieder werden. Ich glaube, da macht man heutzutage nichts mehr falsch, gerade nicht nur, wenn man sich für diese Region interessiert, sondern auch so. Also bleibt dran, hört uns weiter. Es kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Wir wachsen weiter, wir entwickeln weiter. Und
wir geben euch keine WhatsApp-Steuer.
Nein.
Also. Ciao.
Genau. Danke Daniel, danke Aline.
Tschüss.
Danke Robert.